Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Aufnahmesituation sieht heute so aus, dass wir uns so halb draußen befinden. Das heißt, ich sitze auf einem gemütlichen Schafsfell auf der Fensterbank und meine Beine baumeln aus dem Fenster. Ich habe die Sonne im Gesicht und alle 3 Sekunden niese ich hier den Leuten auf den Kopf. Weil jetzt ja gerade wieder Höchstzeit für uns Heuschnupfenmenschen ist. Ich freue mich total. Ansonsten hoffe ich, dass euch jetzt diese Draußenakustik nicht allzu doll stört. Also vielleicht hört man mal hier und da singende Vögel oder quatschende Menschen. Aber vielleicht sitzt ihr auch in einem stickigen Büro und dann ist es ja immer ganz schön, so draußen Akustik im Ohr zu haben. Ja, ich möchte gar nicht mich zu lange verquatschen jetzt im Intro, weil die Podcast-Folge sehr, sehr ausführlich ist. Und deswegen finde ich auch, muss ich das Thema Biostimulantien gar nicht zu doll jetzt vorweg erklären, beziehungsweise traue ich mich das gar nicht, denn ich habe mir extra 2 Experten eingeladen. Einmal Dr. Anke Kühl und einmal Dr. Felix Türwächter. Und die werden euch das so gut und detailliert erklären, dass ich mich jetzt hier vorweg nicht vertun möchte und irgendwas falsch erklären möchte. Was ich aber gerne machen möchte, ist euch verraten, welche Fragen ich denn überhaupt meinen Gästen mitgebracht habe und gestellt habe. Und zwar natürlich zuallererst, was sind überhaupt Biostimulantien? Sind Biostimulantien Dünger? Ist das eigentlich nur was für Ökos? Warum gewinnen Biostimulantien immer mehr an Bedeutung? Ich sag mal, Farm-to-Fork-Strategie oder Green Deal, die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, als kleiner Hinweis. Ja, wie passen Biostimulantien in das aktuelle politische Umfeld? Welche Funktionen haben Biostimulantien in Deutschland? Und wie teuer sind eigentlich Biostimulantien? Habe ich natürlich auch gefragt, weil ich weiß, dass Landwirte und Landwirtinnen Unternehmer sind oder Unternehmerinnen und man natürlich auch immer gucken muss, kann ich mir das für meinen Betrieb leisten? Wenn ja, vielleicht auf wie vielen Hektar möchte ich das mal ausprobieren? Ja, und vieles, vieles mehr. Warum habe ich mir genau Anke und Felix eingeladen? Weil beide Biostimulantien vermarkten und auch in dem Bereich beraten und eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, die auch diese Biostimulantien herstellen. Wie immer duze ich meine Interviewpartner. Ich muss aber mal ganz selbstkritisch zugeben, dass ich das echt verlernt habe. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, aber durch diese Start-up-Agentur-Welt bin ich total beim Du gelandet und duze immer jeden per Mail, ohne das wenigstens einmal kurz anzukündigen. Also total unangenehm. aber ja, ihr könnt mir ja mal verraten, wie es bei euch ist. Ich habe das Gefühl, dass das Du heutzutage ein Gefühl von Nähe ist und dass Sie ein Gefühl von unhöflicher Distanz und gar nicht mehr das, wie es früher war, dieses Ansehen. Deswegen ja, ist das Du immer lieb gemeint. Tatsächlich ist das aber auch so, dass ich Felix schon durch meine Eltern ganz, ganz lange kenne. Er ist ein langer Familienfreund von uns und Anke habe ich an dem Tag kennengelernt. Und meine Aufwärmfrage ist immer, wenn ich einen Interviewgast neu kennenlerne, hörst du denn selber eigentlich Podcast? Und da hat Anke gesagt, ja, mein Lieblingspodcast ist Gemischtes Hack. Und das finde ich ja so schön immer, wenn ich weiß, dass irgendjemand gerne Gemischtes Hack hört, dann weiß ich nämlich auch, die mag es gerne fröhlich, die mag es gerne humorvoll. Und ich finde auch, dass wir hier und da es geschafft haben, trotz des sehr fachlichen Themas auch lustig zu werden. Ja, ich möchte mich ganz kurz vorweg für diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören, kurz selber vorstellen, bevor wir dann ins Live-Gespräch springen und ich hier gleich in dieser Sonne einseitig schmilze. Und zwar, mein Name ist Maja Mokwitz, ich habe Landwirtschaft studiert, komme auch selber vom landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin mittlerweile selbstständig, habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und habe mich auf Podcasts spezialisiert. Ich wünsche euch mit uns ganz viel Spaß. Zu Gast waren, wie gesagt, Dr. Felix Türwächter und Dr. Anke Kühl. So, Frühling, die Sonnenstrahlen kommen raus. Wo findet man dich? Ich schaue meinen ersten Gast an und du darfst gerne antworten, Anke.
Ja, ich antworte gerne. Bei den ersten Frühlingsstrahlen findet man mich am Wochenende wahrscheinlich im Garten, wo ich wieder besseren Wissens zum ersten Mal alles pflanze, was dann da doch nochmal erfriert. und ansonsten findet man mich natürlich auch gerne auf dem Feld mit Landwirten oder unseren Kollegen, um zu gucken, was die Bestände so machen und was für Maßnahmen anstehen.
Ja, sehr schön. Heute ist ein bisschen anders als normalerweise, denn es sitzen mal wieder zwei Gäste hier hinter meinem Gästemikro. Und deswegen werden die drei kurzen Fragen am Anfang immer doppelt beantwortet. Felix, wo findet man dich, wenn die Sonnenstrahlen rauskommen und der Frühling beginnt?
Also auch sehr gerne im Garten, beim Rasenmähen, Rosenschneiden, Blumen zurückschneiden oder beim Pflanzen von Blumen, die erfroren sind, ähnlich wie Anke. Und ansonsten auch sehr viel auf landwirtschaftlichen Betrieben, um mir die Bestände anzuschauen.
Ja, sehr schön. Mich findet man, wenn es gut läuft, mit dem Aperol in Winterhude und der großen Sonnenbrille. Dein Beruf erklärt mit drei Hashtags. Ich fand es gerade schon ganz niedlich, weil ich wurde von Felix gefragt, was Hashtags sind. Aber Anke,
du startest. Ich fange mal an, genau. Ich mache mal ganz kurz. Erster Hashtag Agrarhandel, zweiter Pflanzenbauberatung, dritter Zukunft im Ackerbau.
Jawohl. Felix.
Ja, ich bin mit Hashtags nicht so vertraut, aber ich würde sagen, es gibt drei große Bereiche. Das eine ist Vertrieb von Pflanzenschutzmitteln, das zweite ist die Entwicklung von Biostimulantien und das dritte ist sehr viel Geschäftsentwicklungsberatung für Firmen, die sich irgendwo weltweit etablieren wollen.
Das sind die längsten Hashtags, die man jemals auf Social Media hätte eingeben müssen, aber wir lassen es mal so durchgehen. Lieber beruflich viel reisen oder mehr vor Ort sein?
Ja, das eine schließt das andere vielleicht nicht so ganz aus. Ich bin schon tatsächlich lieber vor Ort, reise aber auch vor Ort. Also nicht ganz so weit, wie Felix vielleicht gleich erzählen wird, aber ja, im Grunde doch eher vor Ort.
Okay.
Ja, ich bin berufsbedingt sehr viel unterwegs, auch sehr international unterwegs.
Wir beide waren ja auch erst letzte Woche in Malaga.
Wir waren jetzt in Malaga zusammen oder Almeria zusammen bei der Firma Kimitec. Aber ich bin auch sehr viel in Asien unterwegs, China und Indien und sehr viel in Südamerika, Nordamerika unterwegs und muss versuchen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, weil natürlich mein Arbeitsplatz hier in Hamburg ist und nicht woanders. Aber ich genieße diese Vielfalt und auch diesen kulturellen Austausch und kann daraus sehr viel Kraft ziehen.
Ja. Kannst du noch mal eine Zahl nennen? Wir haben ja ein bisschen Zeit letzte Woche verbracht und hast du das mit einer Zahl definiert. Von 365 Tagen bist du wie viele unterwegs?
Also ich bin im Moment deutlich über 100 Tage unterwegs.
Wahnsinn.
Und davon wahrscheinlich weniger als die Hälfte in Deutschland und die andere Hälfte im Ausland.
Wir werden bestimmt im Laufe des Interviews noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Liebe Anke, lieber Felix, schön, dass wir uns heute treffen und über Biostimulantien reden. Das ist ja so das große Oberthema. Aber erstmal möchte ich, dass man euch kennenlernt und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch einmal vorstellt und vor allem, wenn ihr uns erklärt, wie eure Verbindung zur Landwirtschaft ist und was ihr genau beruflich macht.
Gut, also ich bin aufgewachsen auf einem Dithmarscher Bauernhof, also bin ein Bauernkind, den Betrieb führt mein Bruder jetzt weiter und wie das so ist, wenn man als Kind in der Landwirtschaft groß wird, dann hilft man natürlich auch viel, muss viele Dinge machen, dann interessiert man sich auch dafür und so habe ich mich nach dem Abitur entschlossen, Landwirtschaft zu studieren, habe also in Kiel Agrarwissenschaften studiert, im Anschluss auch noch promoviert im Pflanzenbau. Und bin dann zunächst in die chemische Industrie gegangen, habe eine Weile in Frankfurt gearbeitet, erst in der Beratung, dann auch in der Pflanzenschutzentwicklung. Und jetzt bin ich seit ungefähr 15 Jahren im Agrarhandel bei der Firma BAT Agrar, ehemals ATR Landhandel. Wir sitzen in Ratzeburg, kümmern uns um natürlich alles, was klassisch mit Agrarhandel zu tun hat, also im Pflanzenbau natürlich um den Vertrieb auch von Pflanzenschutz, Dünger, Saatgut und Biostimulantien. Wir machen aber auch sehr viel Beratung, weil wir ja die Dinge, die wir verkaufen, eben auch beraten möchten und uns eben direkt mit den Landwirten auch um die Zukunft kümmern. Wie geht's weiter? Was gibt's für neue Dinge? Ich sehe mich immer so ein bisschen als Mittler zwischen zwischen den Innovationen, die von außen kommen und dem Erklären, was dafür für die Landwirte wichtig ist. Also dieses Runterbrechen in einfache Worte, das ist eigentlich so meine Kernaufgabe.
Oh, sehr schön. Dann ist ja gut, dass ich dich heute im Podcast habe.
Ja.
Mit einfachen Worten Biostimulantien erklären, darauf freue ich mich schon.
Genau.
Felix, erklär du mal, was du machst.
Ja, auch wie ich zur Landwirtschaft komme, leider nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb, aber ich habe eine sehr enge Verbindung durch meine Großeltern, die Landwirte in Schleswig-Holstein waren, und habe im Grunde jede freie Minute dort verbracht und habe auch mit 5 Jahren schon zuerst mal auf dem Traktor gesessen.
Schön.
Und habe dann nach der Schule, eigentlich gab es keine Frage, landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, ganz klassisch, erst in Südhessen und dann in Schleswig-Holstein. Und dann Landwirtschaft studiert, eigentlich mit dem Ziel, Landwirt auch zu werden. Das war dann aber schwierig, wenn man keinen eigenen Betrieb hatte.
Ja, das stimmt.
Vor allen Dingen in der Zeit, in der ich mit meinem Studium fertig wurde. Und dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen und habe dann 5 Jahre in der Bundesforschungsanstalt gearbeitet, die damalige BBA. Und dort unter anderem 3 Jahre auch an meiner Doktorarbeit gearbeitet, im Bereich Pflanzenschutz, Rapskrankheiten seinerzeit. Und dann war ich 5 Jahre weltweit in der Industrieforschung unterwegs, verantwortlich für die biologische Forschung von einer bestimmten Gruppe. Das hat mich zum ersten Mal in diese Internationalität gebracht. Und danach war ich knapp 20 Jahre lang für mittelständische Pflanzenschutzmittelfirmen unterwegs.
Wow.
Und war dort sehr international verantwortlich für Geschäftsentwicklung und nachher auch in der Geschäftsführung. Und habe dort nochmal einen ganz anderen Zugang so zu Landwirtschaft weltweit bekommen, was mich immer interessiert hat. Und ich habe eigentlich meine Arbeit sowohl in der Forschung als auch hinterher in der Geschäftsentwicklung immer verstanden als oder immer gesehen aus dem Blick der Landwirte. Ich habe immer versucht zu verstehen, wie funktioniert ein Landwirt da, wo er ist und was braucht der. Und das hat mir unheimlich geholfen. Und ich habe eigentlich immer über die Jahre auch, ich bin in Deutschland ganz gut so vernetzt mit Landwirten, habe viele Freunde, die Landwirtschaft machen.
Wenn man in Göttingen studiert hat, dann ist das
dann
echt
ist das,
schön.
Genau. Das ist dann so und das hat mir unheimlich geholfen, meinen Beruf besser zu verstehen. Und dann habe ich vor knapp 2 Jahren mich selbstständig gemacht hier in Hamburg mit meiner eigenen Firma und habe in diesem Unternehmen 3 im Grunde große Bereiche, mit denen ich mich beschäftige. Das eine ist, wir vertreiben ganz klassisch Pflanzenschutzmittel, die aus dem Patent ausgelaufen sind. Da sind wir im Verbund, können im Grunde ganz Europa abbilden. Und dann eben das Zweite ist ein bisschen mehr Passion noch im Moment, ist das Thema Biostimulantien. Da kommen wir gleich dann noch drauf.
Ja.
Und das Dritte ist eben, durch meine Internationalität und durch die Kontakte, die ich so habe, bin ich auch relativ viel international unterwegs und berate Firmen in verschiedenen Aspekten für die eigene Geschäftsentwicklung.
Okay, magst du einmal ganz kurz den Namen deines Unternehmens erwähnen? Ich werde das natürlich auch in den Shownotes.
Ja, also die Frage war, wie nenne ich meine eigene Firma? Und es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben. Ich habe mich dann entschieden, die STG Crop Care zu nennen oder STG. Und die 3 Buchstaben stehen für die Buchstaben meiner 3 Kinder.
Oh.
Sophia, Tassilo und Joya. Die Kinder sind alle 10 Zentimeter gewachsen, nachdem sie das mitbekommen haben.
Ja, okay, schön. Wir wollen ja heute über Biostimulantien reden und deswegen die allerwichtigste Frage zuerst. Was sind Biostimulantien?
Also wenn ich anfangen darf. Ja. Biostimulantien sind am Ende eine eigenständige Produktgruppe. Und vielleicht muss man anders die Frage zunächst beantworten, was sind Biostimulantien nicht? Und Biostimulantien sind keine Pflanzenschutzmittel. Ich glaube, das ist eine große Verwechslung und vielleicht auch eine Überfrachtung. Und Biostimulantien sind auch keine Düngemittel, sondern Biostimulantien sind eine eigene Produktgruppe, die Funktionen in der Pflanze oder zum Teil auch im Boden übernehmen können. Biostimulantien sind Produkte, die das Pflanzenwachstum, die Pflanzenvitalität verbessern können. Man kann Biostimulantien entweder einteilen nach der Frage, woher kommen sie?
Ja.
Also Algenextrakte, Aminosäuren.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau.
Oder man kann sie einteilen nach der Frage, welche Funktion übernehmen sie? Also sollen sie Nährstoffe zur Verfügung stellen? Das ist ja ein großes Thema im Augenblick hier in Deutschland. Sollen sie Wurzelwachstum verbessern, das heißt auch Nährstoffaufnahme, Zugang zum Wasser verbessern? Sollen sie den Blattapparat verbessern, das heißt Chlorophyllbiosynthese und so weiter? Also es gibt diese beiden Unterscheidungsmerkmale. Aber es ist auch ganz klar, Biostimulanzien sind keine Pflanzenschutzmittel, sind keine Fungizide, sind keine Produkte, die eine unmittelbare Auswirkung auf Schädlinge und Schaderreger haben.
Und auch kein Dünger, Fragezeichen?
Streng genommen nein, weil ein Dünger ist Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel und so weiter. Und wir haben hier eher indirekte Effekte. Das heißt, wir füttern die Pflanzen nicht mit Nährstoffen, sondern eher geben wir der Pflanze Produkte, die das, was im Boden und in der Luft vorhanden ist, besser ausnutzen.
Okay. Dann
würdest du das auch so unterstreichen? Oder?
Ja, Anke nickt.
Anke nickt, genau. Doch, das würde ich genau so auch unterstreichen. Es ist, das Wort Biostimulantien ist natürlich so ein bisschen ja, schwierig vielleicht manchmal. Aber im Grunde sagt es das ja genau aus. Es stimuliert halt Prozesse in der Pflanze, die wir vielleicht auch noch gar nicht alle immer gut verstehen, aber die eben vorhanden sind und deswegen, sie haben halt keine direkte Wirkung, weder auf der Düngerebene noch auf der Pflanzenschutzebene.
Okay, sind denn Biostimulantien nur was für Ökos? Ich könnte jetzt so tun, als hätte die Frage mein Vater mit reingeworfen, aber die kommt tatsächlich mal von mir.
Ja. Biostimulantien sind für alle, sie sind nicht nur für Ökos, genauso für konventionelle Landwirte oder regenerative Landwirte. Sie spielen in allen Pflanzen eine Rolle und der Pflanze ist es eigentlich egal, auf welchem Acker sie dann wächst. Also ich würde sagen, die sind eigentlich für alle da.
Okay, ich muss noch einmal zurückspringen, weil ich das spannend finde. Aus was gewinnt man denn Biostimulantien? Also wir hatten jetzt gerade schon einmal Algenextrakte. Könnt ihr noch mehr aufzählen, damit man mal so ein Bild vor Augen hat?
Ja, also es gibt im Grunde, wenn man in die Literatur geht, gibt es 5 Gruppen. Fünf Klassen. Es gibt die Aminosäuren, es gibt die Algenextrakte, es gibt die Mykorrhiza-Produkte, also Pilze, die an die Wurzel gehen. Dann gibt es zum Teil Pflanzenextrakte und es gibt die Humin-Fulvosäuren.
Jetzt hat der Doktor gesprochen, aber sehr gut. Das ist ein schöner Überblick.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, also Huminsäure kommen eben aus dem Bergbau zum Beispiel. Die Algenextrakte werden industriell abgebaut. Das sind Algen, die dann zum Teil im Pazifik, zum Teil im Atlantik wachsen. Die werden dann geerntet, ganz klassisch, getrocknet, aufgearbeitet. Bei den Aminosäuren gibt es 2 große Unterschiede. Es gibt Aminosäuren, die aus den pflanzlichen Substanzen kommen. Das sind Produkte, mit denen ich ausschließlich arbeite. Und es gibt aber auch aus der Lederindustrie zum Beispiel Rückstände, die dann aufgearbeitet werden.
Spannend.
Und Mykorrhiza-Produkte sind ja relativ gut etabliert. Das sind eben Pilze und eine relativ neue Gruppe sind die Bakterien. Das ist auch so ein Hightech so ein bisschen, also diese Bakterien zu finden, identifizieren, die zu vermehren, produzieren, auch dann eine Qualitätssicherung herzustellen, die eher eingesetzt werden, um Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, also Stickstoff aus der Luft zu fixieren. Oder gebundene Nährstoffe im Boden, Phosphor, Kalium zur Verfügung zu stellen. Maja lacht.
War die Antwort zu lange? Grinse schon auf die nächste Frage, genau. Mir brennt es schon, ich will noch was anderes wissen. Für welchen Landwirt eignen sich denn Biostimulantien ganz besonders? Also muss man irgendwie an einem besonders trockenen Standort wirtschaften oder habt ihr da eine besondere Empfehlung?
Also ich denke, dass die Frage bei der Auswahl, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, ist eher, welche Funktionen sollen eigentlich die Produkte erfüllen. Und wir haben hier auch gemeinsam, sagen wir mal, Lernkurven durchlaufen. Vieles war nicht von Erfolg gekrönt, was wir so in den letzten Jahren gemacht hatten. Mein Ansatz, als wir vor 3 Jahren damit angefangen
haben. Obwohl wir ja gelernt haben, dass das, was nicht zum Erfolg, also die Sachen, die schief laufen, sind so wichtig für den Erfolg, ne? Weil man dann eben weiß, in welche Richtung. Ja, genau.
Also ich habe eigentlich auch, das war im ersten Jahr, haben wir viele, also sagen wir mal, Versuche gehabt, in denen wir keinen guten Erfolg hatten. Und für mich war dann eigentlich immer das Thema, wir müssen das verstehen, was nicht funktioniert.
Ja, genau.
Also das ist viel mindestens genauso wichtig wie das, was funktioniert hat. Aber um auf die Frage zurückzukommen, für welche Landwirte sind sie geeignet? Wir haben, also ich kann für mich nur sprechen, im ersten Jahr habe ich gedacht, ich muss auf die Betriebe gehen, die, sagen wir mal, sehr gut geführt sind, weil da innovative Landwirte sind. Und dann haben wir dort aber auch eben viele Effekte gehabt, die nicht so erfolgreich waren. Dann habe ich gesagt, das war vielleicht der falsche Ansatz. Wir müssen mehr auf ertragsschwächere Standorte gehen, die können natürlich auch gut geführt sein, aber wo es eben natürliche Begrenzungen gibt.
Ja.
Das heißt, wir sind dann im Weizen zum Beispiel, haben wir auf Standorte gesucht, wo so das Ertragsniveau unter 8 Tonnen war. Mhm. Also ein bisschen leichtere Böden auch, Sommertrockenheit und so. Dann haben wir aber jetzt im letzten Jahr gesehen, gemeinsame Versuche, dass wir auch auf Hochertragsstandorten sehr gute Effekte hatten.
Auf die Effekte kommen wir auch noch zu sprechen.
Also, genau. Dass wir auch dort viel gelernt haben in den letzten Jahren, wie die Produkte einzusetzen sind und auch so ein Umdenken stattgefunden hat. Und ich denke, am Ende geht es darum, dass wir der Pflanze ein Werkzeug geben oder durch diese Biostimulantien, dass sie das, was auf dem Standort vorhanden ist, besser ausnutzen kann.
Ja.
Und das kann auf dem Standort sein, der Ertragsbegrenzungen hat durch Boden, durch Wasser, durch andere Dinge. Aber auch auf Hochertragsstandorten funktioniert das auch. Das ist das, was wir, glaube ich, also für mich war das die wesentliche Erkenntnis aus dem letzten Versuchsjahr.
Genau, das kann ich vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen, auch mit der Frage, woher kommen diese Produkte eigentlich? Wir haben ja am Anfang immer von Erfolgsmeldungen gehört, vor allem aus Südamerika, Südeuropa, also schon Regionen, die auch deutlich trockener sind, auch wärmer sind. Deswegen kam natürlich auch so ein bisschen die Idee, wenn wir jetzt bei uns in den Regionen auch mehr mit Trockenheiten zu tun haben, also mit Klimawandel zu tun haben, dann müssten die Produkte eigentlich dort auch besser funktionieren. Und so sind wir ja damals eigentlich auch dahin gekommen zu sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Trockenregion, mussten aber eben feststellen, dass man das so 1:1 nicht übertragen kann, sondern dass wir tatsächlich eben auf diesen anderen Standorten auch gute Erfahrungen machen. Also man kann das, glaube ich, auch wieder beantworten. Es ist eigentlich für alle Landwirte, zumindest jetzt erstmal zum Probieren, eigentlich der richtige Weg.
Okay, das ist doch schon mal eine wichtige Aussage. Warum gewinnen denn Biostimulantien immer mehr an Bedeutung? Vielleicht könnt ihr das ein bisschen einbetten, politisch.
Ja, genau. ja, vielleicht auch so, wie ist das auch gestartet? Ne? Also das zum einen eben, dass so die Ideen aus diesen anderen Ländern kamen. Wir merken natürlich auch politisch, dass wir immer mehr Restriktionen bekommen. Also der Düngerbedarf wird eingegrenzt, wir dürfen nicht mehr so viel machen. Pflanzenschutz wird natürlich auch reduziert. Und so kommen natürlich immer mal Ideen, was kann man denn vielleicht sonst noch machen? So, aber nochmal wieder mit dem Hinweis, wir können Pflanzenschutz nicht damit ersetzen. Aber wir gewinnen eine neue Betriebsmittelgruppe, die natürlich ja auch, was ein Umweltrisiko und solche Bereiche anbelangt, sehr positiv sind. Und womit wir eben Pflanzen gut unterstützen können. Also das ist natürlich schon der politische Bereich, der sagt, wir begrenzen Faktoren und machen dafür vielleicht aber auch neue Türen auf und können eben andere Betriebsmittel einsetzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, aber schon auch der Klimawandel, den wir ja nun wirklich eindeutig merken. Und das nicht nur im Süden, sondern inzwischen ja auch ganz klar hier auch im Norden, auch in Schleswig-Holstein. Diese Extremen der Witterung, die wir haben und wo wir vielleicht mit solchen Produkten auch die Extreme mal so ein bisschen abmildern können, indem wir Pflanzen besser vorbereiten auf solche Ereignisse, indem wir ihnen helfen, die Wurzeln besser auszubilden, letztendlich dann auch für die Bodenfruchtbarkeit was tun und die Pflanze damit konditionieren, eben auch ja mal vielleicht Zeitsprünge oder Zeiten besser zu überstehen, wo es mal nicht so ganz gut ist. Das ist, glaube ich, so der Antrieb dazu.
Okay, sehr schön. Dann lass uns doch mal schauen, welche Funktionen Biostimulantien allgemein erfüllen.
Also die erste Funktion, hatten wir eben schon mal gesagt, ist sicherlich die Nährstoffmobilisierung und die Stickstofffixierung, nenne ich das mal explizit, also Stickstoffbereitstellung für die Pflanzen. Das sind hauptsächlich Bakterien, die das ganz gut können. Das kommt auch so ein bisschen aus der Historie. Wir kennen alle Leguminosen, die ja diese berühmten Knöllchenbakterien haben, die in Symbiose leben mit den Pflanzen und Luftstickstoff binden und das den Pflanzen zur Verfügung stellen. Das ist natürlich schon toll, dass es sowas gibt. Und da versucht man eben, so frei lebende Bakterien zu finden, die das eben auch für andere Pflanzen gut machen können. Und da gibt es inzwischen eine Reihe von Produkten, mit denen wir starten, wo wir das auch ausprobieren, wo wir auch ganz gute Effekte haben. Also das ist so die erste Funktion, Nährstoffmobilisierung und Nährstoffbereitstellung. Die zweite Funktion ist dann nochmal wieder dieses Konditionieren auf schlechte Witterungsperioden, mhm. also die Pflanze im Grunde zu vitalisieren. Das finde ich, ist auch eine ganz wichtige Funktion. Das können eben die Aminosäuren, die Huminsäuren ganz gut, die Prozesse in der Pflanze ansteuern, dass sie einfach erstmal grüner wird, dass sie besser Chlorophyll, also bessere Photosynthese machen kann und damit eben solche Zeiträume besser überbrückt. Die Wurzelausbildung ist auch eine Funktion, die vor allem auch durch Huminsäuren, Fulvesäuren verbessert werden kann. Und eine bessere Wurzel ist einfach immer gut für die Pflanze. Das wären jetzt so drei Funktionen, die mir einfallen. Vielleicht habe ich eins vergessen, dir fällt noch was ein.
Nee, also kann ich jetzt auch nicht viel ergänzen dazu. Es geht am Ende geht es ja darum, die Pflanze zu stärken. Mhm. Und es gibt eben zwei Möglichkeiten. Wenn man an der Pflanze ist, das ist die Wurzel auf der einen Seite. Und wenn die Wurzel größer ist, kann sie potenziell besser an Wasser rankommen und auch an die Nährstoffe rankommen.
Ja.
Und das andere ist eben die Frage des Blatt. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass zum Teil die Pflanzenarchitektur sich verändert. Also bei Bohnen haben wir das zum Beispiel sehr deutlich gesehen, im Raps haben wir das gesehen. Wir haben aber auch zum Beispiel gesehen, dass die Farnblätter deutlich größer sind und auch deutlich grüner sind. Also mehr Chlorophyll gebildet ist. Das haben wir auch gemessen, die Chlorophyllkonzentration im Blatt. Also man kann das auch mit Zahlen belegen, haben wir auch gemacht. Hm. Was wir dann aber gesehen haben, ist, dass das nicht immer in Ertrag umgesetzt wird. Und dann fragt man sich, warum eigentlich nicht? Also ich habe eine größere Wurzel, ich habe ein grüneres Blatt und es wird nicht in Ertrag umgesetzt. Das ist dann eben die ganz klassische Pflanzenbau, der ertragsbegrenzende Faktor, aber was anderes.
Was denn?
Genau, und mit der Frage haben wir uns dann auch angefangen zu beschäftigen. Was ist denn dann der ertragsbegrenzende Faktor gewesen, wenn es nicht Chlorophyll war zum Beispiel und damit Photosynthese war? Und wir haben dann letztes Jahr, das fand ich jetzt als Forscher am interessantesten eigentlich, mal die Stickstoffdüngung reduziert. Das konnten wir jetzt noch nicht auf sehr vielen Standorten machen, deshalb müssen wir auch sehr vorsichtig sein mit unseren Aussagen. Aber die Versuchsfrage war dann, kann man diese etwas bessere Wurzelwachstum, grünere Blätter, größere Blätter ausnutzen, wenn man die Stickstoffdüngung reduziert, also den ertragsbegrenzenden Faktor woanders hinsetzt, aber die Pflanze eben ermöglicht, mit dem, was da ist, besser umzugehen. Und da haben wir im Grunde sehr gute vorläufige, einjährige, wenige Standorte, also die ganzen Einschränkungen, aber trotzdem sehr ermutigende, wie ich finde, Ergebnisse erzielt, dass wir eben mit so einer 20-25%igen Reduktion der Stickstoffdüngung der zweiten, dritten Gabe die Erträge stabilisieren konnten, halten konnten. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Funktion, insbesondere wenn man ja an politische Vorgaben denkt und wenn man an rote Gebiete denkt. Aber diese Funktion hätte auch ihre Bedeutung ohne die politischen Vorgaben. Also das muss man, glaube ich, auch so sagen. Also das hilft uns im Moment, weil die Diskussion gelenkt wird auf so eine Produktgruppe. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Aber ich glaube, die hätten diese Produktgruppen ihre Funktion auch ohne die politischen Vorgaben. Und die Erfolgsstorys von Biostimulantien kommen ja zum Beispiel aus dem Obst- und Gemüsebau in Südeuropa, in Zentralamerika und so. Und in Kalifornien, ein Riesengebiet. Da haben die ihren Eingang gefunden, auch ohne politische Vorgaben. Also es hilft, aber ich glaube, dass sie auch ohne das ihre Berechtigung haben.
Okay, jetzt haben wir gehört, was Biostimulantien im Allgemeinen erfüllen können. Muss man da einen Unterschied zu Deutschland machen? Weil wir hier irgendwelche, vielleicht auch schon Verbote haben oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, dass viele Erfolgsstorys kommen aus anderen Kulturen als Weizen, Mais, Raps.
Okay. Mhm.
Die Erfolgsstorys kommen aus dem Obst- und Gemüsebau. Südosteuropa, also Spanien, wo wir jetzt gerade zusammen waren, Italien.
Aber wir haben doch hier auch Gemüsebauer.
Genau. Mhm. Das ist aber eine sehr kleine Fläche, also so am Rhein irgendwo 10.000 Hektar. Das ist sehr intensiv. Da sind wir auch schon mal gewesen, haben uns unterhalten. Aber wir haben uns eben, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für meine Firma, mich eben entschieden, in die Flächenkulturen zu gehen, Weizen und Mais. Und die, sagen wir mal, Landwirte in Südosteuropa und so weiter, die haben natürlich 10 Jahre Vorlauf. Die sind einfach viel weiter, als wir das heute sind. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir diese Daten generieren und auch eine Erfolgsstory generieren, um nachzuziehen. Ich weiß nicht, Anke, wie siehst du das?
Ich glaube auch, dass auch in Deutschland die Gemüsebauern schon gute Erfahrungen haben mit solchen Produkten. Wahrscheinlich sogar auch schon länger. Das sind vielleicht teilweise auch Produkte, die im Ackerbau noch gar nicht so angekommen sind, gar nicht so bekannt sind und die vielleicht auch gar nicht so unter diesem Stichwort Biostimulantien oder Hashtag, wenn man so will, genannt werden. Sondern das waren vielleicht mehr so Pflanzenstärkungsmittel oder halt Produkte, die die Pflanze schon auch irgendwie unterstützt haben. Aber man hat in der Breite darüber bisher nie so richtig gesprochen. Aber angewendet wurden sie, glaube ich, schon auch hier in den Gemüsebaubetrieben.
Okay. Wo finden denn Biostimulantien in Europa überhaupt ihren Einsatz?
Wir hatten ja schon gesprochen über das Thema so Einsatz in den Sonderkulturen und so weiter. Was mich angetrieben hat, war eigentlich was anderes, das Thema hier auch für Deutschland aufzunehmen, nämlich Berichte von Landwirten, von Distributeuren, insbesondere aus Südosteuropa, aus Italien, Rumänien, Ungarn, die relativ erfolgreich die Produkte einsetzen. Und das wird aus Ungarn, Rumänien, haben wir Berichte, wo gesagt wird, jeder dritte Hektar Weizen wird behandelt mit einem Biostimulanz.
Wow.
Also das ist da schon weiter verbreitet, als das hier bei uns ist. Das geht im Wesentlichen um die Aminosäuren und um die Algenextrakte. In Italien ist das eine Standardanwendung, in Norditalien im Mais schon, also auch Aminosäuren, Algenextrakte. Da geht es dann auch sehr stark um das Thema so ein bisschen abiotischer Stress, aber auch Herbizidstress. Und wir hatten neulich ein Gespräch, sehr interessant.
Kannst du nochmal abiotischer Stress?
Also Kälte, Trockenheit, also die solche Themen, ja.
Okay.
Also nicht biotisch, keine Schaderreger, sondern abiotisch.
Okay.
Und wir hatten neulich ein sehr interessantes Gespräch bei euch in Ratzeburg mit einem Anbauberater, könnte man sagen, aus dem Baltikum, der sehr stark abgezielt hat auf das ganze Thema Bodenverbesserung. Also das Mikrobiom, das ist ja so ein Fach, auch so ein Modewort im Moment geworden. Also alles, was das ganze Bodenleben.
In deiner Welt vielleicht.
In meiner Welt, genau. Also das gesamte Bodenlebenwesen zu verbessern. Also man füttert den Boden sozusagen und damit indirekt die Pflanze. Und das ist im Baltikum, ist das auch ein sehr großes Anwendungsgebiet. Also es gibt schon eine ganze Menge Erfolgsstories auch. Ja. Und unser Auftrag ist, oder so verstehe ich auch meinen Auftrag, ist eben so ein Technologietransfer, auch so ein Modewort, dass man eben sagt, die Erfolgsgeschichten, die wir aus dem Ausland kennen, sozusagen sich das anzuschauen, was könnte in Deutschland funktionieren, was hätte hier eine Bedeutung und das dann eben auch hier reinzubringen. Was ich damit sagen will, ist, wir fangen nicht bei Null an mit allem, was wir machen, sondern wir greifen auf gute Erfahrungen aus unserem beruflichen Umfeld zurück.
Lass uns noch mal gemeinsam auf Deutschland schauen. Ja. Welche Eintrittshürden habt ihr denn hier mit euren Biostimulantien?
Genau, Eintrittshürden würde ich mal übersetzen in Skepsis vielleicht auch.
Mhm.
Wir haben, das erlebe ich bei mir selber auch, gerade so zu Beginn vor einigen Jahren war es ja so, dass dieses Thema so ein bisschen gehypt wurde. Alle sprachen plötzlich über Biostimulantien. Aus meinem Bereich gab es dann sehr viele Kontakte zu vielen Unternehmen, die eben auch Produkte, Feilboten nenne ich das mal, neue Dinge entwickelt haben.
Mhm.
Also es war plötzlich sehr viel. Keiner hatte richtig Erfahrung damit und eben auch die Landwirte nicht, auch andere Beratungsorganisationen nicht. Das war alles sehr neu und die Versprechungen waren auch teilweise sehr hoch. Das muss man, glaube ich, auch an der Stelle mal so sagen. Ne?
Apropos Versprechen, hast du Beispiele, was Biostimulantien nicht können? Also ich hatte mal ein Gespräch mit Felix auch darüber und das fand ich irgendwie ganz interessant.
Ja, also die Versprechung, das kann man vielleicht auch so rum sagen, sagen, wir sparen jetzt irgendwie damit 50% Pflanzenschutz ein und machen stattdessen Biostimulantien, ist zum Beispiel etwas, was nicht gehalten werden kann. Das sehe ich auch heute noch so. Somit ist man vielleicht mal so ein bisschen gestartet, auch in der Kommunikation damals, weil wieder dieses politische Thema gerade Hashtag 50% weniger Pflanzenschutz.
Ich mag da gerne, wie du jetzt die Hashtags selber verwendest.
Das steht ja so ein bisschen im Raum und da haben vielleicht viele auch so ein bisschen eingegriffen, das eben für Biostimulantien dann zu besetzen. Das ist sicherlich ein Versprechen, das man so nicht halten konnte. Also das hat auch eine Eintrittshürde geschaffen, weil eben viele Versprechen im Raum lagen. Und da ist man natürlich schon auch speziell der Landwirt erstmal sowieso skeptisch, ob das denn alles so stimmt. Also das war, glaube ich, so eine der Haupteintrittshürden. Und dann gibt es eben bis heute eigentlich wenig Erfahrung, wenig Versuchsergebnisse. Landwirte sind es ja auch gewohnt, wenn es neue Produkte gab, zum Beispiel im Pflanzenschutz, dass es immer erstmal dreijährige Versuchsergebnisse gibt. Mhm. Es gibt eine Zulassung, es gibt ein Wirkungsversprechen, man kann auch direkt was sehen. Das ist alles etwas, was man bei Biostimulantien so im ersten Schritt nicht kann. So damit ist natürlich die Überzeugungsarbeit erstmal groß. Mhm. Nicht nur bei den Landwirten, letztendlich bei uns ja auch. Das geht uns ja allen gleich. So, wir haben zumindest aus meiner Sicht jetzt damals angefangen ähnlich. Wir haben Produkte mal so genommen, haben gesagt, wir bauen die mal mit in unsere Feldversuche ein. Da machen wir relativ viel. Wir mischen die mal so mit irgendwie, setzen die mal irgendwo so mit ein. Und das hat natürlich nicht wirklich viel gebracht, weil wir uns nicht wirklich drum gekümmert haben. Das war auch ein Teil der Lernkurve zu sagen, wir müssen uns schon spezieller damit auseinandersetzen. Das haben wir jetzt seit 1-2 Jahren auch wirklich gemacht, gucken uns die Dinge genau an und haben deswegen jetzt bessere Erfahrungen. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit auch die Skepsis bei den Landwirten ein bisschen aufheben können, indem wir sagen können, wäre so unser Leitfaden, darauf musst du achten, so kannst du es mal ausprobieren und wirklich ein bisschen mehr Informationen an die Hand zu geben, um die Hürden so langsam abzubauen. Aber ich glaube, Haupthürde war wirklich mangelnde Kenntnis und zu viele Produkte auf Mal.
Okay, so. Das klingt nach ordentlich viel Erfahrungswerten. Ich fände es jetzt mal spannend zu hören, mit welchen Fragen Landwirten euch bei diesem Thema, welche Fragen ihr dazu bekommt und ob ihr uns ein paar davon vorstellen könnt und vielleicht auch beantworten könnt.
Ich wollte noch mal vielleicht eins, wenn ich darf, zu der Eintrittshürde sagen. Ja? Das eine ist Skepsis, Skepsis, Skepsis. Auf der anderen Seite ist das Interesse ist unheimlich hoch. Aus meiner Sicht jetzt als Anbieter, was ich, sagen wir mal, neben den Gesprächen, die wir mit den Landwirten führen wollen und auch gerne machen, aber sehe, ist, und das ist eine sehr große Eintrittshürde, es gibt kaum Strukturen. Also im Landhandel seid ihr ganz weit vorne, was das angeht, auch die Ansprache mit den Landwirten, das mit Feldversuchen zu begleiten und so weiter. Aber das sind nicht alle Landhandelsfirmen sind so aufgestellt. Es gibt viele, die sagen, wir wissen gar nicht, wer es bei uns machen soll.
Okay.
Dann fehlt da sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Dann sehen wir, dass bei der Kammer in den einzelnen Bundesländern, das auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also es gibt in einigen Bundesländern, Niedersachsen ist zum Beispiel ganz gut oder sehr gut, jetzt so aus meiner Erfahrung, da gibt es eben Landwirte, da gibt es Kammern, Berater, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, mit denen wir auch seit 2-3 Jahren wirklich im intensiven Austausch sind. Es gibt aber auch Kammern in anderen Bundesländern, wo das sehr schwer ist, einen Ansprechpartner zu finden. Dann haben wir jetzt ja auch gemeinsam die privaten Beratungsringe angesprochen. Und da gibt es auch einige, die sehr offen sind, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir auch dann mit den Beratern uns hinsetzen, mit den Landwirten uns hinsetzen. Da sind die Türen offen. Dann gibt es andere, die sagen, wir wissen nicht, wie wir es einbauen sollen.
Ja, das wäre schon fast wieder ein Thema für sich, für eine eigene Podcast-Folge, so Zulassung, wenn es neue, gute Sachen gibt, wie lange der Weg ist, damit es in Deutschland erlaubt.
Also es gibt ja so einen Satz, die Geheimgeschwindigkeit eines landwirtschaftlichen Gedankens dauert 30 Jahre. das haben wir hier eben zum Teil. Das sehe ich eigentlich ein bisschen auch als Eintrittshürde. Mhm. Wahrscheinlich müssen sich die Anbieter auch ein Stück weit an die eigene Nase fassen, weil sie eben viel versprochen und wenig gehalten haben. Und weil sie eben oftmals ihre Versprechungen nicht unterlegt haben mit Daten. Und dann versucht man das zu reproduzieren und dann klappt das nicht. Und dann will man den ansprechen und sagen so, und dann ist der nicht mehr da. Das gibt es ja auch. Ja? Also hier muss auch die Anbieter müssen hier mehr Konsistenz reinbringen und besser abliefern. Okay. Also es geht in beide Richtungen, glaube ich, ne? Oder? Mhm. Anke?
Ja, du hast ja jetzt eben noch mal die Frage gestellt, was fragen denn Landwirte so? Vielleicht kann man das auch so ein ganz bisschen historisch mal aufarbeiten. Wir haben vor 2 Jahren das erste Mal auf unseren Kundenveranstaltungen angefangen, über das Thema zu sprechen. Haben mal so erzählt, was gibt es da überhaupt, welche Gruppen gibt es so, und haben da gemerkt, das Interesse ist eher noch geht so, und es war eher so ein bisschen, jetzt kommen die auch noch mit sowas so. Ne? Wir haben schon so viele Sachen, um die wir uns kümmern müssen, und jetzt auch noch das, weiß ich gar nicht, ob wir das so wollen. So, dass wir sind dann aber so ein bisschen hartnäckig geblieben. Sehr wir gut. machen auch Feldtage, und dann machen wir wieder Kundenveranstaltungen und haben es immer mal wieder aufgenommen. Und merken inzwischen, dass die Fragen wesentlich präziser werden, dass das Interesse auch steigt und dass man doch auch das Gefühl hat, das ist vielleicht doch ein bisschen mehr als wirklich immer nur Humbug. So, und die Hauptfragen im Moment, muss ich schon sagen, die kommen.
Beispiele.
Genau, ist, dass das Thema Stickstoff, wie wir das auch jetzt schon mehrfach gesagt haben, rote Gebiete, Stickstoffreduktion und damit eben auch diese Produktgruppe der Bakterienpräparate, die das Ganze unterstützen sollen, was man dort machen kann. Das ist im Moment so das, was eigentlich am meisten interessiert, muss ich sagen. Und da können wir schon Antworten geben. Also unsere Erfahrung, vielleicht um das mal so kurz zusammenzufassen, sind eben, die Produkte müssen dann eingesetzt werden, wenn die Pflanze auch wächst. Sie muss also auch eine Chance haben, diese Produkte nutzen zu können, muss selber auch einen Stoffwechsel machen können. Das heißt, wir brauchen gute Witterungsbedingungen, keine Nachtfröste. Es darf nicht zu kalt sein, es darf auch nicht zu trocken sein. Die Pflanze darf auch nicht schon selber unter Stress leiden, so, dann kann sie es eben auch nicht nutzen. Das sind so Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahren gut rausgefunden haben. Und damit kann man auch Anwendungsfehler schon mal ganz gut vermeiden. Und
also so der Anwendungszeitraum ist genau dann, wenn ich mit Aperol und Sonnenbrille in der Bude sitze.
Richtig, genau. Wenn du auf deinem Liegestuhl sitzt und wenn ich zum zweiten Mal meine Pflanzen aussehe im Garten.
Genau. Okay, schön. Ja, danke dir für die Erklärung. Wonach sucht ihr denn eure Produkte aus? Also könnt ihr mal vielleicht Namen nennen von Biostimulantien, die ihr hier vermarktet?
Also ich, bei mir geht es um die Produkte natürlich, aber auch um die Frage, mit welchen Herstellern arbeite ich zusammen. Mhm. Und ich bin eine kleine Firma, ich mache alles alleine mit begrenzten Ressourcen. Von Anfang an auf 2 Lieferanten und Hersteller fixiert. Mit denen arbeite ich zusammen. Das läuft sehr gut. Die sind beides europäische Firmen. Und es ist ein bisschen Zufall. Mhm. Man trifft sich mal irgendwann im Laufe der letzten so und so viele Jahre auf irgendwelchen, gibt es geschäftliche Überschneidungen. Und dann kommt man halt mal auf dieses Thema und dann stellt man fest, die haben da ganz gute Produkte.
Und du hattest auch mal, vielleicht ist es an dieser Stelle ganz schön zu erwähnen, du hattest auch mal gesagt, Menschen, die mehr als 2 Produkte vermarkten, die können nicht gut sein, weil allein diese 2 Produkte schon so viel Aufmerksamkeit und Wissen fordern, dass das gar nicht anders möglich ist. Ja. Und das finde ich auch nochmal wichtig.
Also das ist absolut richtig. Also wenn es einen Anbieter gibt, der sagt, ich habe hier 20, 30 Produkte in Deutschland, das ist ein super schöner Prospekt mit vielen Bildern. Aber wie will man in so einem Markt, in dem wir uns bewegen, die Produkte inhaltlich unterstützen? Die ganzen Fragen, die du gerade, wie will man die denn beantworten? Das funktioniert nicht. Also für mich ist das, also ich muss andersrum sagen, ich habe mich für einen anderen Weg entschieden.
Ja.
Ich habe mich für einen Weg entschieden, wo ich sage, wir müssen uns fokussieren. Und die beiden Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite, haben beide Produktionsanlagen in Europa, der eine in Spanien, der andere in Italien. Der eine, wir waren jetzt gerade in Almeria, die haben eine sensationelle Forschung aus meiner Sicht. Also es ist die beste, die ich jemals gesehen habe in dem ganzen Bereich.
Das beruhigt mich, weil ich war so geflasht von der Modernität und der Transparenz. Und
also das ist wie so ein Google oder Amazon. Wirklich ein Hightech-Forschungszentrum. Das gibt einfach sehr viel Vertrauen und ich habe dort immer Ansprechpartner dafür. Aber die haben natürlich auch ein ganz großes Produktportfolio und ich habe gesagt, ein Produkt. Mehr nicht, weil das kann ich sonst nicht richtig begleiten. Und die zweite Firma ist eben eine Firma aus Italien, die auch sehr gut etabliert sind in Italien und Südosteuropa. Wir hatten das Produkt mal in einem anderen Zusammenhang in Zentralamerika eingesetzt, haben da sehr, sehr gute Effekte gesehen in anderen Kulturarten.
Kannst du das Produkt genauer definieren?
Also wenn wir jetzt Namen nennen wollen, das eine Produkt ist aus Italien, ist das Produkt Natural Force.
Wie?
Natural Force, englischer Name, auch wieder so ein Anglizismus. Und was eben interessant ist, beide Produkte, das andere Produkt ist das Produkt Greengate.
Beides coole Namen.
Vielen Dank. Greengate haben wir uns zusammen ausgedacht. die Produkte laufen beide unter der, und das ist eben vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, beide unter der Produktgruppe Aminosäuren. Mhm. Es ist aber so, dass die Produkte völlig unterschiedlich geladen sind. Dieses sogenannte Aminogramm, also die Frage, welche Aminosäuren sind da drin, ist unterschiedlich. Die Ladung ist unterschiedlich. Das eine Produkt hat 50% Aminosäuren, das andere hat nur 13% Aminosäuren. Dafür sind da aber auch Fulvosäuren drin, Huminsäuren drin und Kohlenhydrate. Das heißt, es ist ganz anders geladen. Und die haben dadurch auch eine gewisse unterschiedliche Funktion. Das sehen wir. Die können unterschiedliche Dinge. Das wissen wir aber nur, weil wir das eben jetzt jahrelang eingesetzt haben im Feld und eben gesehen haben, dass wir zum Teil gleiche Reaktionen haben, aber auch zum Teil unterschiedliche Reaktionen haben. Mhm. Und deine Frage war ja, wie suche ich mir meine Lieferanten aus? Es muss eben so sein, dass das wirklich Substanz hat, was dahinter ist, und dass das auch eine gewisse Nachhaltigkeit sein kann. Auf der anderen Seite die Frage, wer ist mein Marktzugang? Da ist es so ein bisschen so, wer macht mit? Und wir haben hier über Jahre wirklich eine super Kooperation mit Anke Kühl und mit ehemals ATR, heute BRT, aufgebaut, weil da einfach Strukturen da sind und weil das Interesse da ist. Mhm. Und ich sehe aber oft, ich habe wirklich viele angesprochen, eben auch, es gibt dann eben auch manche, die sagen, wir machen nicht mit. Und dann muss ich das auch akzeptieren. Das ist dann eben so, wie es ist.
Wie positioniert ihr eure Produkte, beziehungsweise ja, welchen Anwendungsbereich könnt ihr da empfehlen?
Also wenn ich anfangen darf mit meinen Produkten, ist es so, es ist ganz klar Weizen und Mais. Mhm. Und das Produkt Natural Force positionieren wir sehr stark im Mais im Moment. Da haben wir auch also in zwei Richtungen sehr gute Ergebnisse erzielt. Das eine ist, wenn man das in der Tankmischung mit Nachauflaufherbiziden gespritzt hat, dass die Pflanzen deutlich vitaler sind. Herbizide können ja im Nachauflauf immer mal wieder auch so Stresssymptome produzieren, auch im Mais. Also so eine Anthocyanfärbung, Gelbfärbung und so weiter, ein bisschen Wachstumsreduktion. Und das haben wir eben sehr gut rausgeholt. Und Entschuldigung, du willst eine Frage stellen.
Ja. Vielleicht ist die Frage jetzt aber auch ein bisschen unpassend, aber kann man das in einen Tank dazu mischen? Kann man das richtig mischen oder sind das unterschiedliche Arbeitsgruppen?
Also wir haben, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, deine Frage zu beantworten. Ja. Die eine Frage ist, was haben wir für Erfahrungen gemacht? Mhm. Und es gab bisher noch nie Berichte über Unverträglichkeiten in der Tankmischung.
Ja.
Weder hier noch im Ausland, wo das Produkt ja viel weiter eingesetzt wird.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auf der regulatorischen Seite nachher so Einschränkungen, dass wir müssten, wenn wir das draufschreiben würden, ihr könnt es mit einem und jedem mischen, sind wir im Haftungsthemen und diese Haftung können wir halt nicht übernehmen, sodass wir dann sagen, ihr müsst schon eure Tankmischung mal prüfen. Ich weiß ja nicht, was ein Landwirt da macht. Mhm. Wenn ihr da 6-7 Produkte reinschmeißt mit einem, das den pH-Wert nach oben zieht, den anderen nach unten zieht, dann verstopft da eine Düse und dann sagt er, es ist euer Produkt. Also da müssen wir aufpassen an der Stelle. Ne?
Ja.
Bei dem zweiten Produkt, bei dem Greengate, ist das so, dass dadurch, dass das so ein bisschen breiter auch geladen ist, sehen wir das sehr stark im Getreide, sagen wir mal ab Bestockung, Beginn Bestockung, so BBCH32, muss ein bisschen Blattsubstanz auch da sein, bis irgendwo Farnblatt rauskommt, man darf nachher auch nicht zu spät kommen. Einfach um insgesamt die Vitalität in der Pflanze zu verbessern.
Mhm. So, ich schaue schon auf die Uhr. Wir sind gleich bei 50 Minuten, deswegen muss ich jetzt mal gucken, welche Frage ich jetzt zum Abschluss fast bringen möchte. Also einmal möchte ich unbedingt noch wissen, an welchen Themen arbeitet ihr aktuell und womit können wir in Zukunft rechnen?
Also aktuell, das sind ja immer noch neue Themen, muss man ja sagen. Mhm. Deswegen ist die Zukunft jetzt schon fast das, wir was wir aktuell auch machen. Genau, wir sind schon in der Zukunft. Wir sind immer noch daran zu verstehen, wann funktionieren die Produkte, wann funktionieren sie nicht. Und vielleicht, um das Thema Positionierung dazu nochmal zu ergänzen, wir sind als Handel natürlich ein bisschen breiter aufgestellt, arbeiten natürlich auch mit mehreren Firmen zusammen. Und was ich eben schon mal angesprochen habe, die Thematik rund um Stickstoffdüngung, Nährstoffbereitstellung ist ein Thema, wo wir jetzt intensiv dran arbeiten, was aber in Zukunft, glaube ich, noch wichtiger werden wird. Was die Zukunft dann sicherlich auch noch bringt, sind diese Fragestellungen zu Klimawandel. Also wo können die Produkte unterstützen? Wo können sie die Pflanzen resilienter machen, die Bodenfruchtbarkeit verbessern? Wir versuchen im Moment, uns sehr stark zu fokussieren auf wenige Produkte, weil wir uns sonst zu verzetteln drohen. Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr. Wir versuchen aber auch aus den verschiedenen Funktionsbereichen Produkte zu testen, um genau diese Fragestellungen zu beantworten. Also letztendlich Resilienz der Pflanzen und Nährstoffbereitstellung. Das sind aktuelle und zukünftige Themen.
Okay, schön. Ich habe noch zwei Fragen aus der Community mitgebracht, weil ich das angekündigt hatte, dass ich heute mit euch sprechen werde. Und ich werde euch die jetzt mal vortragen. Ich würde mich freuen, wenn ihr darauf eine Antwort habt. Uns hat Jan von Solify gefragt, und ich glaube, der kommt aus der regenerativen Landwirtschaft, deswegen hat er die Frage so formuliert: Können eure Produkte dazu beitragen, dass regenerativ arbeitende Landwirte, in Klammern Direktsaat, nahezu pestizidfrei werden, auch ganz ohne jedwede Bodenbearbeitung? Den Aspekt fände er sehr spannend.
Sehr komplexe Frage, mit ganz vielen Fragestellungen eigentlich. Sehr gut. Wir reden also so zumindest bei uns in Fachkreisen natürlich erstmal nicht unbedingt über Pestizide, muss ich auch sagen, weil das Wort an sich erstmal negativ belastet ist und weil es eben auch noch ein bisschen mehr umfasst. Da gehören auch sowas wie Rattengift oder Holzschutzmittel zu. Das findet natürlich so im klassischen Ackerbau jetzt keine Verwendung. Wir reden also eher über Pflanzenschutzmittel, weil wir unsere Pflanzen auch schützen wollen. Wir haben das, glaube ich, schon öfter erwähnt, dass wir diesen Bereich Pflanzenschutzmittel nicht zu 100% ersetzen werden können durch Biostimulantien. Und ich bin auch nicht sicher, ob wir das wirklich müssen. Es gibt ja verschiedene Wege. Im Ökobereich ist es natürlich so, dass dort keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden können, zumindest die meisten nicht. Da werden Biostimulantien natürlich auch ihre Berechtigung haben, aber auch im konventionellen Bereich, wo wir vielleicht auch mal Pflanzen unterstützen können. Also ein Funktionsbereich wäre ja auch Stärkung eigener Abwehrkräfte gegen Krankheiten zum Beispiel. Wenn man dadurch Pflanzenschutz einsparen könnte oder es dort Synergien gibt, ist das auch ein guter Bereich. Bei der regenerativen Landwirtschaft geht es natürlich vorrangig um Bodenfruchtbarkeit. Das ist schon so. Und da werden in Zukunft noch neue Fragestellungen kommen. Felix, du hast das eben schon erwähnt. Alles, was mit Bodenleben zu tun hat, wird sicherlich hier wichtiger werden. Aber wir werden durch die Stärkung des Bodenlebens allein nicht Pflanzenschutzmittel ersetzen können. Da kommen noch viele andere Dinge sicherlich dazu. Fruchtfolge ist ein ganz großes Thema dort. Gibt es natürlich ganz viele andere Begrifflichkeiten, die das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen. Aber um das vielleicht mit einem Wort zu beantworten, ich glaube das nicht, dass wir das ersetzen werden können, aber wir werden dort gute Ergänzungen finden.
Unterstützend.
Vielleicht nochmal ein
Felix Zusatz möchte auch dazu.
Also, weil er jetzt auf diese Bodenbearbeitung hier eingeht. Wir haben natürlich bei der nicht wendenden Bodenbearbeitung das Thema Unkrautkontrolle. Wie kriegt man das eigentlich hin? Und da können die Biostimulanten überhaupt keinen Beitrag leisten.
Okay, das ist ehrlich.
Regenerative Landwirtschaft sehe ich auf jeden Fall. Da werden wir auch noch, da wird es auch noch weitere Tools geben.
Wo siehst du es denn? Also an welchen Punkten?
Naja, wenn man zum Beispiel,
kurz,
das war ich
kurz
vorhin,
konkreter zu werden.
Ganz kurz, also dieses sogenannte Präbiotik ist auch so ein Modebegriff aus den Biostimulantien, also alles, was den Boden...
Wir sind so modisch unterwegs heute hier.
Ja, genau. Also alles, was den Boden unterstützt, Bodenmikroorganismen unterstützt, da wird noch einiges kommen. Und das ist auch regenerativ. Nachher auch dann die Frage, kann man mehr CO2 im Boden speichern zum Beispiel, ist ja auch ein großes Thema, da arbeitet ihr auch dran. Also da sehe ich schon ein weiteres, da wird noch viel kommen.
Okay, dann die Frage von Markus Stratmann. Er fragt, mich würde wirklich interessieren, wie es um die Gesetze und Regelungen zum Einsatz und zur Forschung steht und ob diese vergleichbar sind mit den deutschen Auflagen. Vielleicht hatten wir es auch schon zwischen den Zeilen beantwortet, aber du kannst auch
also
hier
vielleicht
noch mal.
Ganz kurz einmal zur Zulassung, weil da auch viel durcheinander geschmissen wird und auch in der Begrifflichkeit nicht ganz sauber geregelt ist. Es gibt ja immer so einen Begriff Biologicals, der auch so in der Gegend rumschwirrt. Der Begriff ist im Grunde unsauber. Es gibt biologische Pflanzenschutzmittel oder Pflanzenschutzmittel insgesamt, die werden über eine Zulassung, 1107 heißt das, eine EU-Direktive, werden die umgesetzt. Dann gibt es die ein Düngemittelrecht und unter dieses Düngemittel, in diesem Düngemittelrecht gibt es eine eigene Klassifizierung und Kategorie für Biostimulantien. Und die Zulassung ist jetzt seit letzten Juli ganz klar geregelt, wie das funktioniert. Es wird einen nächsten Schritt geben, das ist so ein sogenanntes CE-Zertifikat. Da geht es um Konformität, da geht es aber auch um die Frage, sind die Produkte wirklich, gibt es eine Qualitätskontrolle? Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig, an der Stelle was zu machen. Insofern die Antwort, ja, es ist geregelt. Mhm. Und jetzt zu tief einzusteigen.
Klar, in Deutschland, alles geregelt.
Ja, aber es ist in Europa geregelt, nicht nur in Deutschland. Ja. Es ist eine europaweite Regelung, die auch irgendwo überfällig war. Ich bin bei dem Thema Zulassung so ein bisschen, zwei Herzen ruhen in meiner Brust. Das eine ist, wir brauchen Qualitätssicherungsmaßnahmen, ganz klar. Auf der anderen Seite kann man sich auch überregulieren. Und wenn wir jetzt anfangen würden, Biostimulantien ähnlich zuzulassen wie Pflanzenschutzmittel, nehmen wir unheimlich viel Innovation raus, weil wir dann das nur noch ganz wenige Firmen finanziell leisten könnten. Ich würde dann rausfallen mit meinen Produkten. Mhm. Und vielleicht kommen wir nachher auch nochmal auf den Punkt. Es ist, glaube ich, die Frage ist, ob die Landwirte sich nur auf das verlassen wollen, was von Behörden kommt, oder ob die Landwirte sagen, ich möchte auch selber die Möglichkeit haben, auf meinem Betrieb zu überprüfen, was funktioniert, ja, selber Erfahrung sammeln. Und das wäre auch so mein Appell an die Landwirte, und das unterstützen wir auch unsere beiden Firmen sehr gerne. Macht eure eigenen Erfahrungen. Sprecht uns an, wenn ihr Themen habt. Wie soll man Produkte einsetzen? Wie soll man die Produkte aussetzen? Wir haben dafür, wir bauen weitere Kanäle auf. Wir können den Landwirten Empfehlungen an die Hand geben, und das, wir würden das auch begleiten. Aber verlasst euch nicht nur auf das, was von den Behörden kommt, in der Anwendung auf dem Betrieb.
Diese Frage kommt nicht aus der Community, sondern nochmal von mir. Und zwar, Landwirte und Landwirtinnen sind ja auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, und die schauen natürlich auch auf den Preis. Wie sieht das aus mit den Biostimulantien?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, da ranzugehen. Das eine ist, was kostet's, und die andere ist, was bringt's. Ja, also ich denke, dass wir, und es ist natürlich immer wieder, wenn man, also meine Produkte kosten in der Anwendung auf dem Betrieb irgendwo um die 25 bis 30 Euro.
Ui, das ist konkret.
Da kann man sagen, das ist ein Doppelzentner heutzutage etwa, ja. Und ist das jetzt teuer oder nicht teuer? So, die Frage ist ja, was bringt's? Wo ist der Nutzen? Wenn ich jetzt in der Lage wäre, zum Beispiel Stickstoffdüngung zu reduzieren, nicht die erste, aber vielleicht die zweite, die dritte, habe ich eine Kosteneinsparung auf der einen Seite, weil ich eben ein bisschen Stickstoff spare. Das könnte man dann sogar sagen, es kompensiert sich eins zu eins. Mhm. Das zweite ist vielleicht auch genauso wichtig, ich erfülle einen gesellschaftlichen Auftrag. Und das dritte ist, ich habe gar keine Option, weil ich im roten Gebiet bin.
Kannst du nochmal Punkt 2 genauer definieren, gesellschaftlicher Auftrag?
Ja, es ist ja der Wunsch der Gesellschaft, an die Landwirte herangetragen, reduziert eure, also mal die Exposition eurer Produktion, wenn man das mal sehr allgemein fasst. Das ist im Tierbereich so, und eben im Pflanzenbau ist es eben unter anderem eben Pflanzenschutz und Düngung. Phosphat und Stickstoff im Wesentlichen, ne? So, und wenn das würde ich jetzt als gesellschaftlichen Auftrag bezeichnen, wenn man an der Stelle unterstützend eingreifen kann, ist das auch ein Nutzen, den man dann sozusagen mit 25 Euro pro Hektar sich einkauft.
Yes. Ne?
Anke, willst du noch irgendwas zu den Preisen? Du kennst dich ja mehr Produkte als...
Ja, das war jetzt schon ein ganz schöner Abschlusssatz eigentlich von dir. Deswegen Preise, genau, das würde ich auch, das ist eine typische Landwirtsfrage. Was kostet das denn?
Ja.
Weil dein Bereich war ja schon ganz richtig, so mit den 25, 30 Euro pro Hektar kann man sicherlich ungefähr rechnen.
Vielleicht mögt ihr mir zum Ende noch mal hin verraten, was eure Motivation genau ist.
Ja, die Motivation für Biostimulantien kommt bei mir eigentlich so ein bisschen aus der Erfahrung der letzten beiden Jahre, auch mit einer anfänglichen Skepsis jetzt bis hin zu einer gewissen Leidenschaft für diese Produktgruppe, einfach weil sie, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr bieten wird, und ich damit hoffe, dass es uns in der Landwirtschaft insgesamt vielleicht noch ein bisschen weiterbringt und resilienter macht, uns den Boden verbessert, die Pflanzen unterstützt. Und ich glaube, der Weg wird dort einfach hingehen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir einfach mehr Menschen finden, die sich auch dafür begeistern, auch mehr Landwirte finden, die Lust haben, einfach diese Dinge mal auszuprobieren, da gemeinsam was zu entwickeln. Und vielleicht haben wir auch so ein bisschen die Idee, dort Vorreiter zu sein und die Ersten zu sein, die auch Fragen beantworten können. Genau, das wäre eigentlich sehr schön. Also es ist einfach ein spannendes Feld, neben vielen anderen Dingen auch. Und es ist zu schade, einfach immer zu sagen, das bringt alles nichts. Das treibt mich eigentlich an, dort weiterzumachen.
Es ist, glaube ich, in meiner Persönlichkeit einfach, dass ich sage, ich entwickle gerne Dinge. Und ich bin irgendwo sehr immer nach vorne gerichtet auch. Das hat mich immer angetrieben, sonst wäre ich in der Forschung völlig falsch aufgehoben.
Hashtag nach vorne gerichtet.
Genau, Hashtag nach vorne gerichtet, genau. Und es wird spannend sein, wenn wir uns in 5 Jahren zusammensetzen und dann mal sagen, was ist eigentlich in den letzten 5 Jahren passiert. Und ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren. Und
sehr gut, ich freue mich auf Teil 2.
Genau, das machen wir gerne. Und ich finde das einfach spannend, diese Dinge auszuprobieren. Und man muss damit leben, dass nicht alles funktioniert. Das ist eben so. Aber ich freue mich dann über das, was geht. Und wenn wir gute Ergebnisse in einem Jahr haben, dann eben zu sagen, das verfolgen wir jetzt mal weiter. Dann interessiert mich einfach Landwirtschaft. Mir macht das Spaß irgendwie für die Landwirtschaft. Und das ist dann eben der Pflanzenbau bei mir. Ja. Dort Dinge mitzugestalten. Einfach irgendwie irgendwas mitzugestalten, was vielleicht dann nachhaltig irgendwo Einsatz findet. Schön. Ich glaube, das sind so die Themen, die mich antreiben.
Ja. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit und die ausführlichen Antworten. Ich habe sehr viel lernen können. Jetzt möchte ich natürlich noch den Hörer und Hörerinnen sagen, wenn sie sich dafür interessieren, für diese Produkte oder einfach noch mehr, über noch mehr Informationen, wo können sich Landwirte oder Landwirtinnen bei euch melden?
Also ich habe eine E-Mail-Adresse,
ja,
die vielleicht irgendwo dann auch bei dir hinterlegt ist.
Ja, du kannst sie schon mal einmal nennen, aber ich werde sie auch.
Kann sie auch nochmal nennen. Das ist anke.kühl, dann mit UE und H. @bat-agrar.de.
Mhm. Alle haben mitgetippst.
Ja, mich kann man über meine Webseite erreichen, natürlich, stgcropcare.com, oder man kann mir ein E-Mail schicken, ft@stg-cropcare.com.
Okay, das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen.
Also genau, das hat keinen, das kann sich kein Mensch merken. Also sozusagen da über den Kanal kann man uns erreichen. Wir sind jetzt dabei, gemeinsam unsere Firmen auch also auf Instagram und auf LinkedIn ein Seiten aufzubauen, die dann so eine Unterschrift haben, Biostimulanzien leicht erklärt. Wir wollen dort das Gespräch mit den Landwirten suchen. Das ist das ganz klar das Ziel, Kommunikation, eine Plattform zu bieten für den Austausch. Das wären sozusagen die Möglichkeiten, um uns zu kriegen.
Sehr schön. Ich sage Hashtag Danke.
Wir bedanken uns.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob man uns gut folgen konnte oder ob noch Fragen offen sind. Hey, jetzt sind die hier draußen aber laut. Falls ihr noch Fragen habt, ihr wisst es, ihr könnt mir immer gerne schreiben. Ihr findet meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich auch auf eine Sternchenbewertung auf allen Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Ja, natürlich, oh Gott, ich habe es heute mit dem Wort natürlich. Aber es ist so schönes Wetter, deswegen ist es alles so natürlich schön. Ich möchte diese Folge wie immer widmen, und zwar Sina. Falls ihr euch endlich fragt, wer das ist, da muss man von Anfang an dabei gewesen sein, um das zu wissen. Es ist eine verstorbene Freundin von mir, der ich immer diesen Podcast hier widme. Und dann möchte ich diesen Podcast noch widmen Felix Türwächter. Vielen Dank für die Einladung mit Terry zu dem Unternehmen Kimitech nach Malaga. Ich winke.